Wir haben heute ein eher unfeines Thema, der Teufel und wie wir gegen ihn ankommen können. Epheser 6, wir sind angelangt in Vers 10. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet, besiegt, überwältigt, kann man auch übersetzen, habt, stehen bleiben könnt. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Paulus fordert uns auf, den listigen Anschlägen des Teufels und seiner Dämonen zu widerstehen. Er bezeichnet diese bösen Geister in Vers 12 als Gewalten, Weltbeherrscher, Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Wie weit der Teufel rangmäßig über uns steht, beschreibt der Judasbrief. Dort ist die Rede von Leuten in der Gemeinde, Menschen, die generell ein Problem gehabt haben, Autorität über sich zu akzeptieren. Judas tituliert sie als Träumende. Er schreibt, Herrschaft verachten sie, diese Menschen. Herrlichkeiten, Doxa, also das Wort, das auch für Gott gebraucht wird, gemeint sind aber eben diese bösen Mächte, lästern sie. Michael aber, der Erzengel, wagte nicht, als er mit dem Teufel stritt und Wortwechsel um den Leib Moses hatte, ein lästerndes Urteil zu fällen, sondern sprach, der Herr schelte dich. Jetzt ist es so, normalerweise, wenn der Feind zu übermächtig ist, dass man am besten keine Gegenwehr leistet, sondern einfach die Hände hochmacht. Weil wir aber nicht nur einen mächtigen Feind haben, sondern einen noch mächtigeren Freund, der uns seine Waffen zur Verfügung stellt, können wir am bösen Tag, Vers 13, das ist der Tag der Versuchung, erstens widerstehen, zweitens alles ausrichten, also besiegen, und drittens stehen bleiben. Also zum Schluss sind wir, die stehen bleiben. Es ist der Teufel, der abhauen muss. Also spricht auch Jakobus in seinem Brief, widersteht dem Teufel und er wird vor euch fliehen. Wie es bei Jesus auch war, da heißt es im Lukas-Evangelium, und als der Teufel jede Versuchung vollendet hatte, wich er eine Zeit von ihm. Eine Zeit lang, so wird es auch bei uns sein. Schauen wir uns jetzt die erste dieser Hightech-Waffen, sagt man, ja, an, die Gott uns da zur Verfügung stellt. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Umgürtet. Die Funktion eines Gürtels besteht darin, einzuengen. Man kann einen Gürtel auch als Zierde tragen oder mal das anzuhängen, aber das ist nicht gemeint hier. Es geht um Einengen. Was sind das für Lenden, die es gilt einzuengen? Wir lesen dazu im 1. Petrus Kapitel 1, Vers 13. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern, schreibt Petrus. Geschwister, wir Menschen haben eine starke Neigung, auszuufern in unseren Gedanken. Wir sind bei Weitem nicht so rational, wie wir glauben. Manche Dinge nehmen wir zu schwer und manche zu leicht. Deshalb braucht unser Denken eine Grenze, eine Einengung. Keine Scheuklappen, aber absolut verlässliche, unverrückbare Wahrheiten, innerhalb von denen wir uns bewegen. Jesus sagt, dein Wort ist Wahrheit. Heilige sie in der Wahrheit. Das Wort Gottes sagt uns alles, was wir wissen müssen über Gott, über den Teufel, den Feind unserer Seelen und auch über uns. Und mit diesen beiden Herrschaften wollen wir uns jetzt ziemlich ausführlich beschäftigen, mit Gott und mit dem Teufel. Wir befinden uns, Geschwister, in Gottes Kalender an einem Punkt, wo wir uns nicht mehr leisten sollten, einfach so blind in den Tag hineinzuleben. Zuallererst einmal, wenn wir nüchterne, innerhalb von Gottes Wahrheit lebende Menschen sein wollen, brauchen wir natürlich ein austariertes, ausgewogenes Bild von Gott selbst. Paulus fordert uns dazu auf in Römer 11, Vers 22, wo es inhaltlich darum geht, im Zusammenhang, dass wir, die Christen, Israel als Gottes Volk abgelöst haben. Paulus schreibt, sieh nun an beides, die Güte und die Strenge Gottes. Gott ist gütig, aber zugleich auch streng und unparteiisch, sagt Paulus, ohne jegliches Ansehen der Person. Zu Israel war Gott sehr gütig gewesen. Wir es vergleichen mit den Nationen. Paulus gebraucht hier das Bild vom fetten Ölbaum. Gottes Güte hat auf Israel leider nicht sonderlich abgefärbt. Deshalb hat Paulus schon in Kapitel 2 geschrieben, im Römerbrief, nicht jeder, der äußerlich ein Jude ist, ist es auch innerlich. So lautet sein Fazit. Gott aber lässt sich nicht spotten. Deshalb hat er schließlich sämtliche Zweige aus diesem Ölbaum herausgerissen, mit Ausnahme der paar gesunden Zweige, als Samen für die neue Gemeinde. Israel hat seinen geistlichen Vorrang verloren und auch seine irdische Existenz war hin fortgeprägt von Verfolgung und Vernichtung, von der Ausradierung von der Landkarte durch die Römer im Jahre 70 bis hin zu Auschwitz. Und wir, die Christen, wie wir dann irgendwann bezeichnet wurden, das neue Volk später, wurden an ihrer Stelle eingepfropft als Volk Gottes. Gott ändert sich wegen uns aber nicht, er ist weiterhin gütig und streng. Im Vergleich zu den Juden, Hebräerbrief zum Beispiel sagt das ganz klar, ist er zu uns natürlich viel gütiger, aber auch strenger. Paulus schreibt deshalb in Vers 23, der nächste Vers, wenn wir deshalb nicht an der Güte Gottes bleiben, dann werden auch wir auf jeden Fall genauso konsequent herausgeschnitten werden. Und die Bibel lehrt an vielen Stellen ganz klar, dass es auch innerhalb der Christenheit zu diesem Cut kommen wird. Wie und wann, darauf werde ich später noch zu sprechen kommen. Es ist ganz wichtig, dass wir auch diese Seite von Gott kennen. Wir sollten aber auch genau Bescheid wissen, vom Wort Gottes her, über den Teufel. Über das, was ich bereits am Anfang gesagt habe, dass er uns überlegen ist und dass wir ihm widerstehen sollen. Der Teufel freut sich natürlich am meisten über die, die sagen, es gibt ihn gar nicht. aber am zweitmeisten über die, die zwar glauben, dass es ihn gibt, die aber keine klare Vorstellung haben von ihm. Wie kann ich einem Feind widerstehen, von dem ich nur eine vage Vorstellung habe? Über Feinde informiert man sich. Man bringt über sie in Erfahrung so viel, wie nur irgendwie geht. Deshalb und weil der Widerstand gegen den Teufel, der unser heutiges Predigtthema ist, ein kurzer Crashkurs über ihn. Wenn wir Hebräer lesen, Kapitel 2, Vers 14, wo steht, dass Jesus durch seinen Tod den zunichte gemacht hat, der die Macht des Todes hat, das ist der Teufel. Oder Kolosser 2, 15, wo heißt es, er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In Jesus Christus hat Gott den Triumph über sie gehalten. Und Kolosser 1, Vers 13, wo steht, Gott hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Dann sind wir verständlicherweise versucht zu sagen, was interessiert uns die Gemeinde Jesus noch der Teufel, zum Teufel mit dem Teufel. Der mag ein Problem darstellen für die Ungläubigen, aber nicht mehr für uns. So einfach ist das aber nicht. Es genügt ein Blick in die Anfänge der neuen Gemeinde und wir werden gleich damit konfrontiert, wie der Satan das Herz von Hananias und Sapphira erfüllt. Der Teufel ist auch in den Briefen der Apostel stets da, um uns zu verführen und wir werden gewarnt. Und vor allem, um das Evangelium aufzuhalten. Paulus schreibt im Thessalonikerbrief, zweimal wollte ich bereits zu euch kommen, aber der Satan hat mich gehindert. Beim Lesen vom Neuen Testament kriegen wir, Gott sei Dank, mit, dass der Teufel aber auch Werkzeug ist in der Hand Gottes. Ein schmerzhaftes Werkzeug. Im 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 19, schreibt Paulus, einige haben es aufgegeben, sich ein gutes Gewissen zu bewahren und haben so im Glauben Schiffbruch erlitten. Unter ihnen sind Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie zurechtgewiesen werden, vom Satan nicht zu lästern. Hier sehen wir die Autorität des Paulus. Der Satan soll diese beiden mal richtig durchbeuteln. Eine Autorität, die übrigens auch die Gemeinde hätte und von der sie Gebrauch machen sollte. 1. Korinther 1, 5, Vers 5. Es geht darum, dass jemand, ein Mann, ein Verhältnis gehabt hat mit der Frau seines Vaters, schreibt Paulus, fordert Paulus die Gemeinde auf, diesen Mann im Namen des Herrn dem Satan zu überliefern, zu Verderben des Fleisches, damit der Geist errettet werde am Tag des Herrn. Soweit ein paar Szenen aus den Briefen, wo wir sehen, dass der Satan trotzdem noch am Leben ist und uns Böses tut. Am Ende, also unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu, der Prophet Daniel und Johannes in der Offenbarung sprechen von 7 Jahren, wird die satanische Aktivität auf dieser Erde noch einmal dramatisch zunehmen. Warum? Weil sich der angesammelte Zorn Gottes über die Menschen, Paulus schreibt da in Römer 1, die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, in nie dagewesener Weise entladen muss. Davon schreiben alle Propheten, die sich mit dieser Zeit beschäftigt haben. Ein paar Schlüsselmomente dieser 7 letzten Jahre. Offenbarung 12, Vers 7 bis 12, in dem man vielleicht, dass ich dann zu Hause näher damit befassen möchte. Da sehen wir, wie der Teufel und seine Engel, wo sie bis jetzt frei ein- und ausgegangen sind, wir sehen das auch in anderen Büchern, auch im Alten Testament, auf die Erde geworfen werden. Es heißt in Vers 12, darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die, in ihnen wohnt, auf sämtlicher Ruhe. Wehe der Erde und dem Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, da er weiß, dass er nur noch eine kurze Zeit hat. Also zusätzlich zu den all den anderen Katastrophen, von denen wir lesen, die kommen werden, und die Natur hat nicht der Teufel in der Hand, sondern die hat Gott in der Hand, die ganzen Ereignisse, die wir dort lesen, als auch noch dieses, der Teufel kommt runter mit all seiner Kraft. Offenbarung 13 lesen wir, dass der Teufel, der ja als Geistwesen nicht direkt in Erscheinung treten kann, seine ganze Macht dem kommenden Weltdiktator überträgt. Die Bibel nennt ihn Dir, Nomen est Omen. Niemand kann mehr etwas kaufen oder verkaufen, der nicht an seiner rechten Hand oder an der Stirn ein bestimmtes Zeichen hat. Kontrolle total. Mich habt ihr nicht wollen, jetzt habt ihr einen anderen. Statt dem Christus kommt der Antichristus. Diese Zeit kommt über diese Welt. Und in Offenbarung 17, Vers 16 lesen wir, dass dieses Tier, der Antichrist, seine Truppen an einem Ort sammelt, im Norden in Israel, in einer Tiefebene unterhalb von Nazareth. Die heißt auf Hebräisch Armageddon. Berg von Megiddo, diese Zone hier. Die Gemeinde Jesu ist für den Teufel nicht mehr greifbar. Für den Antichristen, zu Grund kommen wir gleich. Und deshalb richtet sich sein Zorn jetzt gegen Israel. Offenbarung 19, da sehen wir den Herrn Jesus zuerst, wie er mit seiner Gemeinde im Himmel das Hochzeitsmahl feiert. Und dann ab Vers 11, wie er hinuntersteigt, um diesen Antichristen, der gegen Israel vorgeht, mit dem Hauch seines Mundes zu vernichten. 2. Thessaloniker, Kapitel 2. Und dieses Tier wird dann mit seinem falschen Propheten, der mit ihm zusammengearbeitet hat, in den Feuersee geworfen. Offenbarung 19. Und Offenbarung 20, Vers 2, steht geschrieben, und er, Jesus, griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und er band ihn 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihn, damit er nicht mehr die Nationen verführe, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Nach diesem muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Also Jesus wird 1000 Jahre von Jerusalem aus die Welt regieren. Jerusalem, die Stadt des großen Königs. Und dann muss er nochmals losgelassen werden. Und das lesen wir ab Vers 7. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und wird hinausgehen, die Nationen zu verführen, die an den vier Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog, um sie zum Krieg zu versammeln. Deren Zahl ist wie der Sand des Meeres. Und sie zogen hinauf auf die Breite der Erde und umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und Feuer kam aus dem Himmel herab und verschlang sie. Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier als auch der falsche Prophet sind. Und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jetzt zum diesem Kriegszug am Ende der Zeit von Gog und Magog gegen Israel und gegen den König, der dort herrscht, gibt es einen ganzen starken Link zum Propheten Hesekiel. Wenn wir wissen wollen, wie das ganz genau ausschaut, müssen wir den Propheten Hesekiel aufschlagen. In Kapitel 37 in Hesekiel sieht Hesekiel die Konzentrationslager und die anschließende Wiederaufrichtung eines souveränen Staates Israel. Hesekiel schreibt: Die Hand des Herrn kam über mich und er führte mich im Geist des Herrn hinaus und ließ mich nieder im Tal, und dieses war voller Gebeine. Und er führte mich ringsherum an ihnen vorüber, und siehe, es waren sehr viele auf der Fläche des Tales, und siehe, sie waren sehr vertrocknet. Und er sprach zu mir: Menschensohn, werden diese Gebeine wieder lebendig? Die sagte: Herr, Herr, du weißt es. Ich lese Vers 11 bis 14. Und er sprach zu mir: Menschensohn, diese Gebeine, sie sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sagen, unsere Gebeine sind vertrocknet, unsere Hoffnung ist verloren, es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen: So spricht der Herr, Herr, siehe, ich öffne eure Gräber und lasse euch aus euren Gräbern heraufkommen als mein Volk und bringe euch ins Land Israel. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch aus euren Gräbern heraufkommen lasse als mein Volk. Und ich gebe meinen Geist in euch, dass ihr lebt, und werde euch in euer Land setzen. Und ihr werdet erkennen, dass ich, der Herr, geredet und es getan habe, spricht der Herr. Ab Vers 15 lesen wir dann vom Messias. Wir sind immer noch in Hesekiel 37. Wie er herrscht über Israel und die ganze Welt. Alle müssen anerkennen, dass er der Herr ist. Es lohnt sich nachzulesen. Und in Vers Kapitel 38 und 39 kommt dann dieser letzte Aufstand, wo der Satan eben diese zwei Völker inspiriert. Da ist viel spekuliert worden, wer das sein werden, der Gog und der Magog. Und wir sehen sie dort auf den Bergen Israels. Und wie die Geschichte ausgeht, haben wir schon gehört in der Offenbarung. Jetzt ist es leider so, dass die Kirche bald einmal, weil sie mächtig war, dazu übergegangen ist, Israel von der prophetischen Landkarte auszulöschen. Alle Prophezeiungen, die mit Israel irgendwie zu tun haben, werden nicht in Erfüllung gehen, sagt sie. Und deshalb, weil es dann wieder einen Staat Israel gegeben hat, da war das ärgerlich natürlich. Ja, hat auf jeden Fall nichts mit biblischer Prophetie zu tun. Das tausendjährige Reich, sagt die Kirche, von dem wir gelesen haben, dieses Friedensreich, findet auch nicht nach der Wiederkunft Jesu statt, sondern es ist schon jetzt, es ist die Herrschaft der Kirche. Da müsste der Teufel aber jetzt gebunden sein, weil da steht, während dieser Zeit ist der Teufel gebunden. Und die Auferstehung, von der dort die Rede ist, müsste auch schon über die Bühne sein, wo die auferstehen werden, die mit Christus herrschen werden. Jetzt sagt vielleicht der eine oder andere: Ist doch nicht so tragisch, andere Dinge sind wichtig. Wichtig ist, dass mein Leben in guten Bahnen verläuft, dass ich die Gebote halte. Der Herr sieht es nicht so. Er sagt über die Gebote in der Bergpredigt: Wer eines davon auflöst, wird der Kleinste sein im Reich der Himmel. Aber meine Offenbarung heißt: Wer ein Wort der Weissagung wegnimmt, dem wird Gott seinen Teil wegnehmen vom Baum des Lebens und von der heiligen Stadt. Er wird in den Himmel gar nicht reinkommen. Er wird nicht der Kleinste sein drinnen. Gott tut nichts, sagt der Prophet Amos, ohne es zuvor durch seine Knechte, die Propheten, zu enthüllen. Darin besteht seine Ehre, dass er zum Schluss sagen kann: Es ist alles so gekommen, wie ich es euch im Voraus gesagt habe. Geschwister, wenn wir in der totalen Verwirrung, von der wir schon ein bisschen umgeben sind und von der wir in Zukunft noch mehr umgeben sein werden, das Wort Gottes links liegen lassen, das, was uns darüber aufklärt, damit wir wissen, wo wir dran sind, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn auch wir in Panik kommen und nicht mehr wissen, aus welcher Hand kommt das überhaupt da, wie soll ich mich verhalten, was da abläuft. Wie sollen wir uns verhalten? Ruhig sollen wir bleiben. Unsere Häupter erheben. Nach oben schauen. Wir wissen, Geschwister, hoffentlich wissen wir das, wenn es wirklich ernst wird, dann kommt er und holt uns raus. Du hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet, diktiert der Herr an die Gemeinde in Philadelphia. Weil du das Wort vom Herrn auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Der Herr wird kommen und wird all die, die sein Wort bewahren und seinen Namen nicht verleugnen, zu sich entrücken. Darüber möchte ich das nächste Mal sprechen, wenn ich wieder dran bin. Da freue ich mich drauf. Also während es auf dieser Erde rund geht, und zwar richtig rund, da sind die derzeitigen Bedrängnisse im Vergleich dazu nichts. Wir können nur die Prophetie lesen, danach kriegen wir ein Bild davon. Wird im Himmel gefeiert. Offenbarung 19. Diese 7 Jahre. Die anderen, die sich auch vielleicht Christen genannt haben, es innerlich aber nicht waren, wie damals bei den Juden, wir bleiben hier. Das ist der Cut, von dem ich gesprochen habe. Deshalb sagt Paulus, sieh nun an beides, die Güte, die ist gewaltig, und die Strenge Gottes ist unparteiisch. Ein weiteres notwendiges Utensil, außer der Wahrheit, in der wir verwurzelt sein sollten, und die natürlich auch andere Dinge auch noch beinhaltet, das ist schon klar, die Wahrheit. Die Bibel sagt vieles aus, aber das sind halt, denke ich, 2 Themen. Gott, die gute Macht und die böse Macht, da sollte man schon ein bisschen Bescheid wissen und wie es weitergeht. Ein weiteres notwendiges Utensil, wie gesagt, damit wir widerstehen können am bösen Tag, ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit hat im Neuen Testament 2 Facetten. Es gibt eine passive Gerechtigkeit, das ist die Gerechtigkeit, die Gott einem jeden anrechnet, der des Glaubens an Jesus ist, sagt Paulus. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden bei ihm. Also es ist bei Gott beschlossene Sache, dass wir in seinen Augen gerecht sind. Wir sind gerecht gesprochen. Im Blut Jesu, da kann der Teufel nichts dagegen ausrichten. Und wenn der Teufel mit der Anklage kommt gegen uns, denke ich, tun wir uns nicht hart, ihm in die Flucht zu schlagen. Wir schlagen die Bibel auf und sagen, nein, ich bin gerecht vor Gott. Ich weiß, dass ich ewiges Leben habe. Soll ich sogar wissen, sagt die Bibel, werde ich aufgefordert. Ihr sollt wissen, eben, dass ihr ewiges Leben habt. Da genügt ein Blick in die Bibel. Dann gibt es aber auch die aktive Gerechtigkeit. Und ich denke, die ist hier in erster Linie gemeint. Josef war ein gerechter Mann. Er musste Maria zwar entlassen, wie das Alte Testament im Gesetz es vorgeschrieben hat, auf den Verdacht hin, den er gehabt hat, aber er wollte sie nicht öffentlich bloßstellen. Und deshalb gedachte es, heißt es, sie heimlich zu entlassen. Unsere aktive Gerechtigkeit, der wischt wie ein Brustpanzer um uns, besteht darin, dass wir die Gebote Jesu halten. Und die Gebote Jesu sind sehr vielfältig, je nachdem, in welcher Situation wir drinnen sind und mit wem wir es zu tun haben. 1. Petrus 2, Vers 17 ergibt einen Eindruck davon. Dort heißt es, erweist allen Ehre, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Also wir erweisen allen Ehre, wir lieben die Bruderschaft, wir fürchten Gott, wir ehren den König. Wie wir gesehen haben, bereits eben im Verlauf auch unseres Briefes, gibt es auch noch ein paar andere Beziehungen, in denen wir stehen, die alle vom Herrn geregelt sind. Arbeitswelt zum Beispiel. Auch die Ordnung in der Gemeinde ist vom Herrn geregelt. Dies schreibe ich dir, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, schreibt Paulus den Timotheus. Paulus betont immer wieder, dass er darauf achtet, sich ein gutes Gewissen zu erhalten. Geschwister, wenn unser Gewissen uns anklagt, weil wir die Gebote nicht gehalten haben, dann hat der Teufel leichtes Spiel. Und unsere Vollmacht und auch unsere Zuversicht ist dahin. Der Weg des Gehorsams aber ist ein Weg der Freude, des Sieges, des Segens und des Friedens. Ein gewisser Don Bosco, ich glaube, er war aus Turin, hat mal gesagt, fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen. Die Spatzen sind die Leute, die vielleicht Schlechtes reden über uns, die uns vielleicht Übles tun wollen, das ist nicht fein, und sie es aber zu Unrecht tun, sagt Petrus, dann lass sie nur reden. Also es ist auch sehr wichtig, dass wir wirklich auch ein gerechtes Leben führen, damit unser Brustbereich geschützt ist vor dem Teufel. Und wir kommen zum letzten, beschut, seid beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Wir haben, auch das unterscheidet uns von Israel, damals einen Auftrag zur Verkündigung. Bei Israel ist es ein einziges Mal vorgekommen im Alten Testament, dass Gott einen Israeliten beauftragt hat, sein Territorium zu verlassen und außerhalb seines Volkes eine Botschaft zu verkündigen. Jona, Ninive. Die Botschaft aber, die er im Rucksack gehabt hat, bestand aus einem einzigen Satz und der war nicht besonders nett. Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Geschwister, das ist bei uns ganz anders. Natürlich wissen wir auch um die Hölle. Und das sollten wir stets im Hinterkopf haben, dass jeder Mensch eine unsterbliche Seele hat. Und wo es hingeht dann, wenn die nicht im Buch des Lebens drinnen ist, das wissen wir auch. Jesus sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Leib als auch Seele verderben mag in der Hölle. Das wissen wir um die Hölle. Aber wir wissen auch um den Himmel und wir wissen, wie man reinkommt. Und wie man schon hier auch hier unten ein erfülltes Leben mit viel Freude haben kann. Auch das wissen wir. Ich denke, die meisten von uns wissen um die Zeit vor ihrer Bekehrung und nachher. Ich denke, keiner würde wieder zurückgehen. Das Evangelium ist eine jeden Bereich unseres Lebens gesund und glücklich machende Botschaft. Das sollte man an uns sehen und hören. Trotz unserer Macken sollte da was rüberkommen. Die Menschen um uns wissen oft überhaupt nichts mehr von Gott. Weil in Christus aber sämtliche Schätze der Weisheit vereint sind, gibt es für uns trotzdem 1000 Möglichkeiten, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Wir müssen davon wegkommen, die Menschen 08:15 mit Bibelversen zu beriesen. Die haben sie schon, die hängen ihnen bei den Ohren raus, die haben sie in unseren breiten Graden oft genug gehört. Wir müssen uns vom Heiligen Geist führen lassen in unseren Gesprächen. Aber aufmachen zu den Leuten müssen wir uns schon selber. Wir müssen aufstehen in der Früh und rausgehen. Ich bin jetzt Rentner, ich kann mich da üben. Ich kann hier sprechen, aber ich will mich auch üben. Was hast du für Schuhe angezogen heute Morgen? Die Schuhe, die bereit sind, rauszugehen und den Menschen, vielleicht mit ganz sonderbaren Menschen, schauen, ob man vielleicht doch ins Gespräch kommt. Evangelisation ist eine sehr aktive Waffe im Kampf gegen die Finsternis. um anzugreifen. Dient aber auch als Schutz zur Abwehr. Denn eine Gemeinde, die fast ausschließlich nur mit sich selber beschäftigt ist und schauen, dass da drinnen alles gut läuft, die wird ziemlich schnell versauern. Und mit den eigenen Problemen. Aber eine evangelisierende Gemeinde, denke ich, ist ziemlich immun gegen solche Kleinigkeiten.